Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. Was bisher geschah? Wir haben festgestellt, dass die Politik viele Hebel hat, um unsere Ernährung mit Zielen der Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Siehe Folge 2, 3 und 4. Und dass alternative Proteine tierische immer besser ersetzen können, siehe Folge 1. In der vorigen Folge ging es darum, wie sanftere Formen der Landwirtschaft lokal die Biodiversität erhalten können, etwa indem man Ziegen oder Rinder dort rumlaufen lässt. Die Nachfrage nach tierischen Produkten wird aber auch, wenn sie in Ländern wie Deutschland und Österreich langsam sinkt, trotzdem weiterhin enorm hoch sein und vor allem global stark steigen, weil es mehr Menschen gibt, die mehr Wohlstand haben. Darum brauchen wir auch Landwirtschaft, die hohe Erträge erzielt. Dass wir in der Vergangenheit so stark darauf geschaut haben, dass die Erträge hoch sind, hat Lebensmittel billig gemacht, was gut ist, aber auch viel Schaden in der Umwelt angerichtet. Vögel, Insekten und Frösche verschwanden. Zum Teil. Darum geht es in dieser Folge darum, wie Landwirte zwar hohe Erträge schaffen und gleichzeitig der Natur wieder mehr Luft zum Atmen geben können. Staffel 2, Folge 6. Maximale Erträge und minimale Umweltschäden. Wie innovative Landwirte den Spagat probieren. Los geht's! Wir fangen an mit Jana Gebert.
Ja, gerne. Also ich arbeite auf einer Agrargenossenschaft. Es liegt südlich von Berlin in Brandenburg. Zur Einordnung, das sind ungefähr 4000 Hektar, die wir bewirtschaften. Davon sind 2900 Hektar Ackerland.
Kurzer Einschub, das ist sehr, sehr viel. Ein durchschnittlicher Betrieb in Deutschland ist zwischen 60 und 70 Hektar groß und in Österreich noch deutlich kleiner.
Wir wirtschaften auf reinem Sand, also das ist wirklich die märkische Sandbüchse, wie man sie so aus Erzählungen kennt. Das könnte man jetzt natürlich gut kompensieren, wenn man jetzt reichlich Niederschlag hätte, das haben wir aber auch nicht. Wir haben im Schnitt so im Jahr 500 Millimeter.
Da braucht es auch wieder ein bisschen Kontext. In Österreich gibt es im Jahr im Schnitt 1000 bis 1100 Millimeter Regenfall über das ganze Land verteilt. In Deutschland sind so 600 bis 800 Millimeter im Jahr der Schnitt.
Die auch noch ungünstig verteilt sind. Das heißt also viel Niederschlag im Winter, dann eine Vorsommertrockenheit, im Sommer dann die Hitzeperioden und dann auch wiederum zur Ernte, wie wir immer sagen, der kommt der Regen. Aber da, wo halt die empfindliche Kornfüllungsphase zum Beispiel im Getreide ist, da ist es meist zu trocken. Genau, da wir ja 1100 Hektar Grünland haben, haben wir halt auf Veredelung gesetzt. Das heißt, wir produzieren Milch. Wir haben 2014 eine neue Milchviehanlage gebaut und deswegen halten wir so um die 950 Milchkühe plus Nachzucht. Ansonsten vom Anbauspektrum her, wir haben immer so jährlich 10 bis 14 Kulturen. Das beginnt natürlich mit den klassischen Getreiden wie Winterweizen, Wintergerste, Wintertritikale. Wir haben aber auch Durum, wir haben Sonnenblume, die Kichererbse seit 4 Jahren. Das war dann auch quasi genau wie mit dem Durum eine Anpassung an die sich verändernden klimatischen Bedingungen. Dann haben wir auch Serradella und ach, noch ganz viel.
Und wie kann ich mir das mit der Genossenschaft vorstellen? Wie funktioniert das?
Ja, da muss ich vielleicht einmal kurz ausholen. Also das war halt zu DDR-Zeiten eine LPG, also eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Die wurde umgewandelt zur Wendezeit in eine Agrargenossenschaft, weil da war natürlich dann die Frage, also es machen quasi alle, die zu der Zeit da waren, zusammen weiter oder bricht es auseinander und jeder macht quasi seins. Das stand ja komplett frei und offen. Es ist auch jemand rausgegangen und hat sich selbstständig gemacht, aber die anderen haben gesagt, nee, wir wollen zusammenbleiben. Und es war meiner Meinung nach auch eine sehr gute Entscheidung. Das bedeutet also, die damals da gearbeitet haben und die Land hatten und auch wie auch immer verknüpft waren, die haben quasi einen Anteil bekommen. Und so ist die Struktur auch bis heute noch, dass wir ungefähr 50 GenossInnen haben. Ich bin 2010 ja in dem Betrieb dazugestoßen und habe dann auch kurz darauf einen Anteil bekommen, also erworben. Wir sind alle angestellt. Es gibt einen Vorstand und dann eben eine Hierarchie darunter. Der Vorteil ist halt, wir haben monatlich alle unser Gehalt. Wenn wir krank sind, sind wir krank. Wir sind abgesichert. Man kann auch übers Jahr mal im Urlaub fahren, ohne dass das irgendwelche Folgen hat. Und also so von der Sache her wirklich gut. Das ist auch ein leichter Zugang für alle, die gerne in die Landwirtschaft wollen, aber keinen Hof im Hintergrund haben. Bei uns arbeiten eigentlich auch ausschließlich, also zum Beispiel im Pflanzenbau, ausschließlich Fachkräfte. Wir bilden auch aus in allen möglichen Berufen.
Und was genau ist dein Job?
Ich bin, also wir haben eine Tochterfirma, das ist die Agrar GmbH. Da ist die Tierproduktion plus Grünland eingegliedert und da bin ich die Geschäftsführerin von.
Jana, hohe Erträge und niedrige Umweltauswirkungen. Ist das ein Gegensatz?
Ich spreche jetzt natürlich in erster Linie von uns. Also in meinen Augen ist das schon lange gar kein Gegensatz mehr. Wir haben, vielleicht liegt es auch daran, dass wir eben nicht unter den optimalen Bedingungen seit jeher wirtschaften. Deswegen sind wir da sowieso ein bisschen experimentierfreudig. Bei uns steht schon seit Jahrzehnten eben der Boden im Mittelpunkt. Und da wurde halt schon immer geguckt, was können wir tun, um einerseits eben gegen Erosion zu wirken, andererseits die Fruchtbarkeit zu heben und eben wirtschaftlich zu bleiben, weil wir eben die, wie soll ich sagen, die Herausforderungen haben mit dem Sand und dem wenigen Niederschlag. Als ich damals meine Masterarbeit geschrieben habe an der Uni, ich habe an der Humboldt-Universität studiert und ich habe mich im Rahmen meines Masters in Pflanzenbau eben genau damit beschäftigt, wie kann man eigentlich eine Fläche oder eine Teilfläche aus der Produktion rausnehmen, mit der Zielstellung, sie auch schon ein bisschen ökologisch aufzuwerten, aber sie eben auch so zu konservieren, dass man sie jederzeit wieder in die Bewirtschaftung mit reinnehmen kann. Das war damals so ein Thema, was eigentlich niemand so wirklich interessiert hat, aber ich finde das spannend und das war mein erstes Treffen auf dieses Wort Biodiversität. Kurz danach kam dann das Greening und dann war das plötzlich ein topaktuelles Thema. Und das war aber für mich eigentlich schon so eine Sensibilisierung, was ist da, was gibt's da, was kann man machen. Und bei uns war das dann so, dass wir 2015 ins Farmnetzwerk eingetreten sind. Und da ging es genau um solche Fragen, wie kann man Biodiversität fördern, ohne aber den Betriebsablauf in Anführungsstrichen zu stören. Also wie funktioniert eben beides auf einem Betrieb, dass man quasi eine Win-Win-Situation hat. Und wir haben halt, dadurch, dass wir ja schon sehr viel ausprobiert haben und wir auch für uns schon gesagt haben, wir wollen mit einer weiteren Fruchtfolge arbeiten.
Kurzer Einschub, Fruchtfolge heißt, dass man nicht einfach jedes Jahr auf derselben Fläche immer wieder dasselbe anbaut, sondern dass auf eine Frucht eine andere folgt.
Wir müssen eben auch gucken, dass es sowohl ökonomisch passt, aber eben auch das Drumherum alles mit im Einklang ist, weil wir ja nun mal wollen, dass wir langfristig eben auch diesen Wetterbedingungen trotzen können. Und das passt eben ganz gut dann auch mit der Biodiversitätsförderung zusammen, wie wir festgestellt haben. Und deswegen haben wir halt seit 2015 schon einige Maßnahmen ausprobiert, sie unterschiedlich kombiniert und vor allen Dingen auch mal richtig in die Fläche gebracht. Also wenn wir einen Blühstreifen zum Beispiel anlegen, dann ist der halt auch mal 30 Meter breit und 300 Meter lang. Also das ist dann auch wirklich so, dass wir sagen, wir wollen ja gucken, wie sind die Effekte. Und das Gute ist, dass wir eben alles, dass wir da versucht haben, unsere Schläge zum Beispiel von der Geometrie her zu optimieren, dass wir dann eben wirklich ein Rechteck bewirtschaften und drumherum zum Beispiel quasi ein Netzwerk schaffen, einen Lebensraum, der dann quasi alle Ecken und Nasen, die da nicht reinpassen, dafür eben den Raum geben für Insekten, für Vögel und das dann eben auch mit der Struktur, die vorhanden ist, kombinieren. Also sprich, wenn da ein Wald ist, wenn da Hecken sind, dass wir halt immer gucken, wie wir quasi so eine Lebensadern schaffen, dass sie sowohl unseren Rückzugsraum oder den Brutraum finden, als auch eben Nahrung.
Und diese Inseln für die Biodiversität, schaffen die dann auch Raum für Nützlinge, die Schädlinge fressen und so wiederum Nutzen für die Landwirtschaft?
Ja, tatsächlich. Also wir haben uns über die Nützlinge gar nicht so viel Gedanken gemacht. Also wir haben ja auch relativ große Schläge, deswegen waren wir da eigentlich auch von uns aus, sage ich mal, sehr realistisch, dass wir gesagt haben, nur in Anführungsstrichen, weil wir jetzt da eine Brache und einen Blühstreifen nebenan setzen, wird das jetzt nicht dazu führen, dass wir jetzt gar keine Schadinsekte oder irgendwas im Feld haben.
Ein Schlag, so nennen LandwirtInnen übrigens ihre Flächen. Das habe ich selbst erst in der Recherche gelernt.
Für uns war tatsächlich der Ansatz zu sagen, okay, ich meine, wir spüren ja als Erste draußen auf dem Feld, dass sich Dinge verändern. Sei es jetzt klimatisch oder dass irgendwelche Vögel, die man früher gehört hat, nicht mehr hört oder wie auch immer. Und andererseits ist ja der Druck auf die Fläche so enorm. Also wir verlieren ja zum Beispiel vom Betrieb aus Fläche an den Straßenbau. Dann wird ein Wohngebiet erschlossen. Aber eben auch die sogenannten Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen. Das ist ja immer so, dass dann auf dem Acker ein Wald quasi geschaffen wird. Und das bedeutet, dass die Tiere, die aber, das ist natürlich gut für Tiere, die das Habitat Wald haben, aber die Tiere, die eben auf die Agrarlandschaft angewiesen sind, verlieren dadurch ja auch wieder. Und da war es uns wichtig zu gucken, dadurch, dass sich in der Landwirtschaft eben in den letzten Jahren ja so viel so schnell verändert hat und sie sich natürlich nicht so schnell anpassen konnten, was können wir halt tun, um da irgendwo einen Kompromiss zu finden? Und ich sag mal, so ein paar Lärchenfenster im Getreide, das tut niemandem weh. Also da wird dann einfach mal kurz die Drille ausgeschaltet und dann hat man da ein paar Quadratmeter geschaffen. Das ist kein großer Aufwand, hat aber eine enorme Wirkung, wie wir festgestellt haben. Und das war halt wirklich unser Ansatz zu sagen, gut, wir gucken mal, was passiert. Wir waren selber neugierig, was haben wir überhaupt noch für Arten vor Ort, welche Agrarindikatorarten sind auch da und ja, wie kann sich das eben verändern, wenn man vielleicht so ein paar Sachen tut, die natürlich auch mit einem Flächenverlust einhergehen, aber trotzdem, sag ich mal, auf so einem Kompromiss liegen, dass am Ende vielleicht eine Win-Win-Situation daraus steht. Weil wir müssen halt jetzt nicht so wie früher zu DDR-Zeiten, das war übrigens auch ein Konflikt innerhalb des Betriebs. Wir haben ja noch ältere KollegInnen, die halt gewohnt sind, dass man den letzten Quadratmeter umpflügt, weil es nun mal notwendig war. Und das sind natürlich dann so Prozesse begleitend, die man dann haben, die man hat, wo man auch viel reden muss, um halt alle auch wirklich mitzunehmen. Und dann sehen sie aber eben auch die Effekte. Und dadurch, dass wir ja die Technologie inzwischen auch haben, dass wir wirklich, ich sage immer effektiv auf dem Acker, ich mag intensiv nicht so sehr, weil das ist ja immer eine Standortabhängigkeit, wie man fährt. Also wir sind eigentlich ein extensiv wirtschaftender Betrieb, wollen aber trotzdem auf dem Acker unter unseren Standortbedingungen angepasst eben effektiv sein. Und das funktioniert sehr gut.
Und was ist ein Lerchenfenster?
Da halten sich die kleinen Lerchen, der Nachwuchs eben auch auf. Das ist quasi wie so eine Start- und Landebahn, es ist zum Aufwärmen. Es ist einfach offen, sie können halt auch sich da aufhalten und sehen, auch wenn jetzt zum Beispiel da ein Fuchs rumschleicht. Weil wenn das Getreide so dicht steht, ist natürlich immer die Gefahr von anschleichenden Räubern. Und genau, das ist quasi der Hintergrund dazu. Und dazu gibt es eben auch weitere punktuelle Maßnahmen, die man auch ergreifen kann, die also wirklich gar nicht viel Fläche kosten, die aber trotzdem eben dafür sorgen, dass Tiere einfach irgendwo Lebensraum finden oder eben Nahrung. Also ich denke da zum Beispiel an eine Abbruchkante. Das kann ein relativ kleiner Sandhaufen sein, wo, den man halt vertikal ja, so eine Kante schafft, dass das eben quasi in dem Rohboden die Insekten sich reinbohren können und da eben ja, leben können. Wir haben das ein bisschen in groß geschaffen und da haben sich zum Beispiel bei uns direkt neben der Milchviehanlage eine Uferschwalbenkolonie angesiedelt. Und das sind halt wirklich so punktuelle Maßnahmen, die eben auch große Wirkung haben und wo ich sagen muss, also da das kann eigentlich keiner wegdiskutieren, dass das irgendwie auf der einen Seite zu viel kostet oder eben auf der anderen Seite keinen Wert hat.
Und lohnt sich das alles auch wirtschaftlich? Gibt es da Fördergeld dafür von der GAP, also der gemeinsamen Agrarpolitik der EU?
Also die GAP ist für mich so, also es ist ja nicht unbedingt der beste Kompromiss, der im Sinne der Biodiversität geschaffen wurde und auch nicht im Sinne der Landwirtschaft. Die GAP ist ja darauf ausgerichtet, Fläche der Biodiversität zur Verfügung zu stellen. Und genau danach wird sie ja eben auch erstmal bewertet. Aber ich muss ehrlich sagen, zum Beispiel mit der Brache, nur weil ich jetzt 4% der Fläche brach lege, indem ich einfach gar nichts tue, habe ich noch nichts für die Biodiversität getan. Also bei uns wäre das so, wenn ich die jetzt rein aus dem Ablauf her, aus der Produktion jetzt die Fläche rausnehme, dann würde ich wahrscheinlich weißen Gänsefuß züchten und hätte dann einen riesigen Samenpool an Ackerunkraut im Boden, der jetzt weder was für die Biodiversität beiträgt, noch irgendwie das optimiert, wenn ich irgendwann mal wieder die Fläche in den Betrieb nehme, in den Prozess mit reinnehmen möchte. Also von daher ist das halt immer, sehe ich das immer so ein bisschen schwierig. Meiner Meinung nach wäre es halt wichtig gewesen zu sagen, wir fördern eben die Maßnahmen, die wirklich auch eine ökologische Aufwertung bedeuten. Also sprich, dass man sagt, wir nehmen nicht nur Fläche raus und lassen sie einfach erstmal brach liegen, sondern wir gucken eben, mit welchen Maßnahmen könnte man halt arbeiten. Also dass es die Option gegeben hätte, zu sagen, man kombiniert Brachestreifen mit einem Rohbodenstreifen, mit einem Blühstreifen oder solche Dinge, dass man irgendwie auch wirklich dann einen Wert reinbringt. Deswegen, ich bin nicht ganz glücklich, so wie die GAP ausgefallen ist, aber ja, so ist es eben, wenn ganz viele irgendwie mitreden.
Und hast du ein Gefühl dafür, wie viel die Biodiversitätsmaßnahmen bei euch bringen?
Also tatsächlich ist das Schöne, dass wir kein Gefühl dafür brauchen, weil das Ganze wurde gemonitort. Das ist für mich sowieso das Allerwichtigste, dass jede Entscheidung, die politisch dann eben in der Hinsicht getroffen wird, auf Daten basiert. Also das wäre natürlich immer schön, wenn alles evidenzbasiert entschieden werden würde. Wir haben also tatsächlich ExpertInnen gehabt, die halt rausgekommen sind und die kommen immer noch jedes Jahr. Wir haben einen für Wildbienen und Wespen, wir haben einen für Laufkäfer und Spinnen und wir haben einen für Vögel. Und die haben halt wirklich so ihre bestimmten Punkte gehabt, die sie dann begehen, wo sie teilweise auch gerade natürlich im Bereich der Insekten auch kleine Fallen aufstellen, um mal einen Überblick zu bekommen oder eben Vogelnester zählen, Brutpaare aufnehmen. Und dadurch haben wir halt wirklich Daten da. Und das Schöne ist, dass es halt funktioniert. Also wir haben einen Anstieg an Arten, also sowohl an Arten als auch an
An Population war das Wort, das Jana da gesucht hat, also an der Anzahl an Individuen einer Art. Jana, eure Flächen oder eben Schläge sind relativ groß. Das ist für ÖkologInnen in der Landwirtschaft eines der Probleme. Wenn die einzelnen Schläge, also Felder oder Wiesen, kleiner wären mit mehr Landschaftselementen, mehr Abwechslung, dann wäre das ja gut für die Biodiversität.
Das Gute ist aber, dass wir relativ klein strukturiert dennoch sind. Also dadurch, dass wir eben viele Gräben haben, wirklich Baumreihen, die noch von damals so eine Pappelalleen, aber eben auch kleine Knicks. Wir haben Wälder, wir haben, also da, das ist schon klein strukturiert. Also es ist jetzt nicht so, dass man wirklich dasteht und nur noch Acker überall sieht. Und vor allen Dingen eben auch diesen Wechsel zwischen Acker und Grünland. Und da, wo wir eben sagen, da fehlt es, da müsste irgendwie eine Verbindung von A nach B geschaffen werden für die Tiere. Da kommen wir dann als Landwirt eben ins Spiel und sagen, dann legen wir eben da einen Blühstreifen an oder ziehen einen Rohboden dorthin, irgendwie, dass wir das dann da aufkratzen mit der Egge oder so. Dass wir halt wirklich gucken, dass wir die vorhandenen Strukturen nutzen. Und dann ist es eigentlich auch egal, wie groß der Schlag ist, solange das drumherum stimmt. Und gerade bei unseren großen Schlägen ist es ja auch so, dass wenn wir da einen Blühstreifen anlegen, dann können wir eigentlich gar nicht mehr von einem Blühstreifen sprechen, sondern dann ist das eine Blühfläche, ne?
Der Ökologe Teja Czanke, der in der letzten Folge dieser Staffel noch ausführlich zu Wort kommt, der meint, ein großes Maisfeld, da fliegt keine Biene mehr durch. Darum kleinere Felder oder teilweise große, in die Länge gezogene Felder und dafür dann nicht allzu breit, dann wird es auch wieder durchquerbar.
Also man sollte nicht unterschätzen, dass, wie weit Bienen übrigens fliegen können. Das sagt sogar unser Experte. Aber grundsätzlich natürlich. Dadurch, dass wir auch teilweise beregnen, haben wir sowieso eher langgezogene riesig breite Felder. Dadurch sind wir natürlich schon da nah dran. Und das ist, was ich meinte. Also zum Beispiel mit diesem langgezogenen können sich bei uns alle eher anfreunden, als wenn wir jetzt das wieder sehr klein zergliedern. Und weil man muss ja immer so sehen, wenn wir eine Fruchtart auf dem Acker haben, dann gibt es ja immer ein Vorgewände, also quasi das außen einmal drumherum oder zweimal. Und das ist ja nicht der Bereich, der den Ertrag bringt. Und man hat ja auch Abstandsauflagen. Also das heißt, also je kleiner ich das jetzt wieder einen Schlag, der eigentlich groß ist, strukturiere, desto mehr greift das auch schon wieder in meine Produktivität ein. Und deswegen ist es halt, bevorzugen wir dann tatsächlich eher die Variante, dass wir sagen, wir gehen in die Länge. Und wie gesagt, dadurch, dass man aber auch da, auch bei den größeren, sie sind ja meistens nicht quadratisch, sondern das gibt Stellen, die sind enger beieinander, es gibt Stellen, die liegen weiter auseinander. Und wenn man da eben so dann da drin ein paar oder da drumherum ein paar Maßnahmen ergreift, dann sind die Wege ja plötzlich gar nicht mehr so lang. Also, und das ist dann auch wirklich praktikabel.
Jetzt haben wir viel über Biodiversitätsmaßnahmen gesprochen. Die sind wahnsinnig wichtig, weil die Landwirtschaft bzw. unser Ernährungssystem zu den ganz großen Verursachern des Verschwindens von Vögeln, Insekten, Wildbienen und so weiter gehört. Aber es gibt noch viele andere Umwelteffekte, etwa durch zu viel Düngen, den Austrag von Pestiziden und so weiter. Kannst du erklären, inwiefern ihr moderne Technologien einsetzt, um diese Effekte zu reduzieren?
Ja, also wir probieren da auch sehr viel aus. Also als es damals losging, auch mit dem ganzen GPS und so weiter, waren wir sofort mit dabei. Und aktuell arbeiten wir zum Beispiel auch mit dem Jahre-End-Sensor. Das heißt also, dass wir quasi den Stickstoffdünger so ausbringen, ich sage jetzt mal einfach formuliert, nach Bedarf. Also dass eben nicht überall die gleiche Menge ausgebracht wird. Das gleiche eben auch mit dem Pflanzenschutz, wobei wir da sowieso auch schon insgesamt sehr reduziert arbeiten, dadurch, dass wir eben mit Fruchtfolge, mit Zwischenfruchtanbau arbeiten, mit Mischanbau im Mais zum Beispiel. Deswegen ist bei uns der Druck auch schon erstmal grundsätzlich geringer. Und dann versuchen wir natürlich eben über solche Maßnahmen auch noch den Einsatz zu reduzieren. Wir haben auch mit der Saatstärke variiert, also sprich, dass auf einem Schlag jetzt nicht überall die gleiche Anzahl der Körner liegt, je Quadratmeter, sondern dass eben auch da angepasst wird, je nachdem, wie eben der Ertrag war, wie die Bodenkartierung das hergibt. Also da benutzen wir ganz viel Daten, die wir eben erhoben haben und oder eben auch jedes Jahr neu über den Drescher zum Beispiel erheben und legen das alles so ein bisschen übereinander. Und da sind wir auch immer daran interessiert, auf dem neuesten Stand zu bleiben und viel auszuprobieren. Also das auf jeden Fall. Was wir natürlich begrüßen würden, wäre auch mal in die Richtung grüne Gentechnik zu schielen, dass man eben sagt, also wenn da über die Züchtung einfach auch die Pflanzen robuster, effektiver, was auch immer werden, dass wir da natürlich sehr zeitnah dann auch das Potenzial hätten, eben sowas, also eben die Nährstoffe noch geringer auszubringen, beziehungsweise eben auch auf Pflanzenschutzmittel vielleicht ganz zu verzichten, je nachdem. Also also wir sind, was das angeht, allem sehr aufgeschlossen und probieren auch, was natürlich auch gut ist, weil wir durch unsere Größe auch die Möglichkeit haben, einfach mal irgendwo anzufangen und was auszuprobieren.
Und wie funktioniert das mit dem Drescher?
Nee, der Drescher, der macht eine Ertragskartierung. Das heißt also, während er drischt, wird gleichzeitig erfasst, wie viel Ertrag ist da an dieser Stelle. Und das gibt uns dann wiederum einen Hinweis darauf. Also das können wir dann über unsere Daten legen, die wir durch die Bodenproben haben. Und dann kann man nämlich daraus auch wieder Rückschlüsse ziehen. Okay, da haben wir halt ein paar kleine Inseln, die wirklich für uns in unseren Maßstäben Hochertragsstandorte sind. Und da drumherum sind aber eben auch die klassischen Sandböden, die sich da durchschlängeln, wo wir einfach dann eben zum Beispiel mit der Saatstärke runtergehen, damit einfach wir da nicht, also dass wir da einfach ein Optimum erreichen in dem ganzen Zusammenspiel Boden, Wasser, Nährstoff. Oder eben, dass wir sagen, da ist halt dann erfolgt dann die Düngung auch im nächsten Schritt dann so, wie wir vom Optimum ausgehen, während wir halt auf den anderen Stellen das reduzieren. Weil unser Ziel ist es ja wirklich, so angepasst zu düngen, dass eben keine Nährstoffe ausgewaschen werden oder irgendwie anders verloren gehen. Und unter diesen Gesichtspunkten arbeiten wir halt schon sehr lange. Deswegen auch zum Beispiel der Zwischenfruchtanbau, der die Nährstoffe und das Wasser einfach für die Folgefrucht hält. Und so ist das dann auch in dem Fall.
Gibt es da draußen irgendeine Technologie, die vielleicht bald kommt, auf die du wartest und dich besonders freust?
Also wo ich immer schon hinschiele, so ein bisschen ist im Bereich Pflanzenschutz, da hat das ATB Potsdam schon mal was vorgestellt. Das sind wie so kleine Robotereinheiten, die halt wirklich ganz gezielt bestimmte Unkräuter selektieren können. Und das wäre natürlich super spannend, wenn wir irgendwann dahin kommen könnten, dass wir zum Beispiel das Frühlingskreuzkraut aus der Luzerne zum Beispiel entfernen können, weil das ist einfach noch ein ganz großer Knackpunkt bei uns. Wir wollen ja unser eigenes Futter produzieren. Das heißt, wir füttern auch schon seit vielen Jahren überhaupt kein Soja oder so mehr. Und die Luzerne als mehrjährige Kultur, da können wir halt nicht viel machen, wenn da sich das von den Straßengräben das Frühlingskreuzkraut quasi rein etabliert. Dann müssen wir halt entweder sagen, wir machen einen Pflegeschnitt und wir werfen einfach komplett alles weg. Wir haben auch schon mal angefangen, das händisch in einer großen Truppe rauszureißen. Das ist aber Kampf gegen Windmühlen von der Menge her. Und da gibt es einfach halt noch keine Lösung. Aber wenn da in der Hinsicht natürlich irgendwas machbar wäre, wirklich mechanisch dann irgendwie das Kreuzkraut rauszukriegen, das wäre natürlich, da würde ich mich freuen.
Die Idee wäre, dass die dann Unkraut ausreißen?
Ja, also beziehungsweise sie erstmal sind sie natürlich noch in dem Bereich der Erkennung, also dass sie halt und dann wäre es halt, dann wäre eben die Frage, ob sie, ob man das dann quasi mit, ob sie mit der Hacke bestückt sind, mal jetzt ganz laienhaft von meiner Perspektive gesprochen, oder ob sie halt dann eben wirklich punktuell ein bestimmtes Herbizid ausbringen dann. Da können sich dann gern die ForscherInnen mit beschäftigen. Da würde ich mich sehr freuen.
Du hast gesagt, mit den Fruchtfolgen gibt es dann weniger Schädlinge. Wie funktioniert das genau?
Dadurch, dass wir quasi sogenannte Anbaupausen machen, also dass wir eben jetzt nicht Weizen nach Weizen nach Weizen zum Beispiel machen, sondern dann kommt da eben auch nochmal eine Gerste und dann kommt dann irgendwann auch mal ein Mais dahin oder die Sonnenblume, dann dadurch ist halt, können sich halt diese spezifischen Schädlinge zum Beispiel da gar nicht so groß etablieren, sondern sie werden gestört. Das nennt man phytosanitäre Wirkung der Vorfrucht. Deswegen ist es halt gut, eben auch immer mal unterschiedliche Arten auch anzubauen. Dann auch beim der Zwischenfruchtanbau ist quasi genau das gleiche System, dass man zum Beispiel wirklich das aufbricht, dass man da mit ganz unterschiedlichen Wurzelsystemen, also deswegen wir bevorzugen auch immer gerne so Mischungen, wirklich mal tiefer in die Erde geht. Dadurch können auch die nachfolgende Frucht profitieren, weil der Boden einfach viel lockerer, der ist schon ganz anders in Anführungsstrichen vorbereitet im tieferen Bereich. Und das macht die Pflanze als solche auch widerstandsfähiger. Also sie ist dann auch einfach, sie kann dann leichter, tiefer wurzeln. Dadurch hat sie quasi die Kraft eben auch, ja, sie ist einfach resilienter den unterschiedlichen Umwelteinflüssen gegenüber. Und da versuchen wir halt immer gut dran zu bleiben. Das bedeutet natürlich nicht, dass man jetzt gar nichts mal in der Folge anbauen kann. Also zum Beispiel der Mais als solches ist selbstverträglich. Also da wäre jetzt das Problem gar nicht so groß, solange man nicht in den problematischen Gebieten ist, wie also wo halt zum Beispiel der Maiszünsler so aktiv ist. Das ist bei uns halt nicht der Fall. Aber wie gesagt, grundsätzlich hat es halt ganz, ganz viele Vorteile auf unterschiedlicher Ebene. Und entweder eben, dass man quasi die Wirtspflanze dem Schädling entzieht oder eben auch durch die Bodengare einfach die Pflanze als solche widerstandsfähig gemacht.
Mischanbau, was heißt das dann genau?
Also wir haben die Kombination Mais mit Stangenbohne ausprobiert. Das ist, genau, das haben wir gleichzeitig gedrillt. Also in dem gleichzeitig ausgesät. Und da hat man den Vorteil, dass die Bohne halt als Leguminose natürlich auch selber den Stickstoff aus der Luft quasi in den Boden bringt, wovon der Mais profitiert. Außerdem hat die Bohne sehr große Blätter, also die rankt sich quasi um den Mais herum hoch und dann beschattet sie halt auch die Zwischenräume, was es zum einen den Unkräutern erschwert zu wachsen und zum anderen hat es aber auch klimatisch tatsächlich einen Effekt. Also wenn man da durchläuft, hat man das Gefühl, so ein bisschen bei uns, also im Sommer, so ein bisschen wie durch den Dschungel zu laufen. Also das ist nochmal eine ganz andere Feuchtigkeit, was halt auch wiederum vorteilhaft ist. Und die Blüte bringt natürlich sofort auch ein bisschen Biodiversitätseffekte. Ne? Also und ja, das haben wir letztes Jahr mal ausprobiert. Wir haben auch gleich verschiedene Mischungen ausprobiert, also verschiedene Sorten. Und wenn dann auch noch es dazu kommt, dass die Stangenbohne da ihre Früchte ausbildet, könnte man sogar noch den Proteingehalt in der Silage erhöhen. Also wir haben es noch nicht geöffnet, aber bald werden die Rinder dann davon mal kosten dürfen. Da bin ich mal gespannt, wie die Futteraufnahme ist. Und ja, also das wäre auf jeden Fall auch sowas, was interessant ist. Es ist jetzt noch nicht so günstig, aber also finanziell. Aber wenn das halt mehr so in die Breite geht, dann wird sich da bestimmt auch noch was tun. Und bei den Effekten auf jeden Fall interessant.
Wie geht das dann bei der Ernte?
Ganz normal, als wenn da nur unser Mais stehen würde. Also dadurch, dass wir ja Silage machen, wird das ganz normal gehäckselt und kommt ins Silo. Und Das ist das Schöne. Das ist ja das, wo wir auch immer hingucken, dass alles, was wir irgendwie ausprobieren wollen, dass es immer in irgendwie reinpasst. Weil wenn man ständig neue Maschinen oder so anschaffen müsste oder eben gucken muss, wer da irgendwie wie einen unterstützen kann, dann ist das ein zu großer Aufwand. Aber alles, was irgendwie halbwegs in den Produktionsablauf passt, das kann man natürlich immer jederzeit mal ausprobieren.
Hochspannend. Im Betrieb von Jana Gebert wird also einerseits mit Biodiversitätsflächen gearbeitet, so dass das möglichst keine Erträge kostet. Mit moderner Technologie kann die Ausbringung von Dünger und Pestiziden reduziert werden. Da hilft auch der Mischanbau, durch den man Stickstoff im Boden binden kann. Also die Pflanzen düngen dann quasi für einen selbst. Und Fruchtfolgen, durch die die Anfälligkeit für Schädlinge reduziert werden kann. Jetzt kommen wir zu einem Landwirt, der für österreichische Verhältnisse relativ groß ist, aber mehr als 20 Mal so klein ist wie die Genossenschaft von Jana Gebert. Jetzt ist Franz Winkelhofer am Wort. Er hat sich bei mir gemeldet und meinte, dass hohe Erträge und niedrige Umweltauswirkungen kein Widerspruch sein müssen.
Also wir haben einen gemischten landwirtschaftlichen Familienbetrieb. Es arbeiten eigentlich mein Vater und ich und meine Frau am Betrieb. Wir bewirtschaften knapp 170 Hektar Ackerland. Haben auch Rindermost dabei, also Tierhaltung am Betrieb und kompostieren auch biogene Abfälle. Das heißt, das, was in die Biotonne kommt bei uns regional, wird von uns verarbeitet und dann auch ja, wieder aufs Feld ausgebracht, unser Kompost ist. Warum ich sage, dass man das durchaus auch verbinden kann, Diversität und hohe Produktionsleistungen, ist dadurch, dass man unser Konzept im Ackerbau ist dahingehend abweichend von den meisten anderen Betrieben, dass wir eigentlich schauen, dass wir immer grün sind. Also wir haben jetzt keine Bodenbearbeitung am Betrieb, wir haben wirklich 365 Tage im Jahr lebende Pflanzen am Feld. Das bedarf natürlich dann auch einer gewissen Technik, damit man da das Saatgut dann in den Boden bekommt, wenn man es muss. Also wenn man jetzt ein Beispiel hernimmt, wir sehen im Frühjahr Mais, im Vorjahr ist da ein Weizen, dann wird am Tag, wo der Mähdrescher den Weizen erntet, eine Begrünung gesät. Das ist eine Mischung von 20, 25 verschiedenen Kulturen aus diverse Pflanzenarten. Die wird gesät und bleibt dann eigentlich stehen, bis wir den Mais sehen wieder. Und da rein, das ist dann, einige davon sterben im Winter ab. Manche wachsen auch weiter im Frühjahr, auch absichtlich, weil ich eben lebende Wurzeln haben will, weil die auch das Bodenleben ernähren. Da schlitzen wir dann an sich nur das Mais-Saatgut zum Beispiel rein und töten die Pflanzen, die noch stehen, dann chemisch ab. Also wir sind ein konventioneller Betrieb. Aber dadurch gewährleisten wir an sich wirklich eine grüne Brücke von Grün auf Grün und das Habitat Boden bleibt bestehen. Also es wird nie zerstört. Die Käfer, Regenwürmer, was alles so im Pilze, Bakterien, was im Boden durchaus nützlich ist, bleibt bei uns immer aktiv durch die Art und Weise. In der klassischen Landwirtschaft wird das halt irgendwann bearbeitet, nur mit dem Nachteil halt, dass man zum Beispiel Bodenbrüter massiv stört. Die haben da Gelege im Frühjahr drinnen. Bei mir wird das eigentlich nicht gestört. Die können da, weil bleibt da im Feld. Und eben auch die, ja, Regenwürmer sind immer die, die man sieht, aber es gibt ja ganz viele andere, die da leben im Boden.
Minimale Bodenbearbeitung, was heißt das?
Naja, mein Paradespruch ist ja immer, wir haben buntes Eisen durch bunte Pflanzen ersetzt. Und das meine ich tatsächlich so. Also Bodenbearbeitung macht man ja landläufig aus zweierlei Gründen. Das eine ist, um Schad Gräser, Kräuter, die man heute halt in der Kulturpflanze nicht haben will, aber für die Diversität gut wären, wegzubekommen. Und das zweite, das Paradebeispiel ist immer die Bodenlockerung. So, wenn ich jetzt aber immer lebende Wurzeln im Boden habe, dann habe ich auch immer ein Bodengefüge, das durchaus so locker ist, dass da wieder neue Pflanzen dazu wachsen können. Das heißt, die Bodenlockerung kann ich komplett weglassen, eigentlich. Im Gegenteil, Ackerbohne, Rettich zum Beispiel, der wurzelt wesentlich tiefer, als ich jemals mit einem Bodenbearbeitungsgerät kommen würde. Also wenn man so einen Tiefenlockerer hernimmt, der 40 cm kommt, das ist nicht viel, wenn eine Ackerbohne im Vergleich dazu stellt, die 1,5 m Wurzel zum Beispiel. Und die kann das auch. Und das Zweite ist halt bei uns dann, das Unkrautbeseitigung machen wir halt chemisch an sich. Als konventioneller Betrieb darf ich das ja. Und da gibt es ja durchaus Lösungen dafür. Also ich setze jetzt nicht mehr Chemie ein, also wie andere konventionelle Betriebe, nur halt teilweise andere Mittel. Die werden in dem Fall flächig ausgebracht, da gibt es ja unterschiedliche Ansätze inzwischen. In so einem Begrünungsbestand, der tatsächlich im Winter harte Komponenten dabei hat, dann ist das ein total Herbizid, das flächig ausgebracht wird, weil ich ja alles stoppen muss, das da ist, um der Kulturpflanze eben den Raum zu geben, den sie braucht. Wir lösen das auch anders dann dort, wenn zum Beispiel jetzt das Feld an sich sauber ist, aber es ist dann so Distelnester, also Distel ist da immer ein Paradebeispiel, das tritt eigentlich grundsätzlich immer nesterweise auf. Das heißt, das sind dann 10 Quadratmeter stehen die Pflanzen und dann aber wieder am halben Feld nicht. Da sind wir jetzt die letzten 3 Jahre so weit, dass wir mit zuerst den Versuchen, aber inzwischen ist das praxistauglich, mit Drohnen überflügen. Praktisch das zuerst kartieren, dann gibt es Applikationskarten, die kommen am Traktor und dann wird aber, ich fahre zwar das komplette Feld ab, aber die Spritze bringt eigentlich explizit nur dort dann das Pflanzenschutzmittel aus, wo auch tatsächlich die Disteln stehen. Funktioniert sehr gut. Da ist ein Einsparungspotenzial von weit über 90% dann. Allerdings, für mich steht immer im Vordergrund, warum ist die Distel überhaupt da? Das hat nämlich biologische Gründe immer. Also jede Schadpflanze, es ist eine Schadpflanze, zu sagen, ist ja eigentlich falsch, weil jede Pflanze hat seine Berechtigung und den Standort, wo sie ist. Sie stört uns halt nur beim Ackerbau, ne? Weil wir wollen ja Lebensmittel produzieren. Aber grundsätzlich sagt mir das ja was. Also jedes Unkraut oder Beikraut sagt mir ja auch, was mit meinem Boden los ist. Und das ist eigentlich die Grundlage. Wenn ich das schaffe, dass ich den Boden so fit habe, dass die einfach nicht mehr kommen, weil sie keine Arbeit mehr haben oder da keinen Lebensraum haben, in dem sie sich wohlfühlen, dann habe ich eigentlich gewonnen. Man kann technisch da schon sehr viel machen heute, ja. Also gerade das mit den Drohnen wird mehr werden in der Landwirtschaft.
Winkelhofer arbeitet da mit dem Dienstleistungsunternehmen Blickwinkel zusammen. Die kommen mit den Drohnen, die besitzt er also nicht selbst. Wie funktioniert das genau?
Bei Disteln ist tatsächlich so einfach, wenn ich jetzt da wieder im Mais hernehme, dass die sehr gut abgrenzbar sind. Also da muss er nicht jetzt grün unterscheiden vom Grün, was zum Beispiel wäre, wenn er jetzt da ein Distel im Frühjahr in einem Getreidebestand, wo alles grün ist. Dann ist das wesentlich schwieriger als wie in einem Mais, wo relativ viel ja noch braun ist von der Fläche. Und die Drohne fliegt auf RTK-Genauigkeit, das heißt, das ist auf 2 Zentimeter exakt eigentlich vermessen. Und er erstellt dann, da hat er selber eine Software entwickelt im Prinzip dazu, die das dann einzeichnet, diese Flecken, die zu bearbeiten sind, und schickt mir eine Shape-Datei, also das Dateiformat ist ein geografisches Dateiformat an sich. Das wiederum kann ich bei mir ins Traktorterminal einspielen und dadurch weiß mein Traktor dann jetzt einschalten und dann schaltet auch nicht. Also meine Spritze ist 24 Meter breit. Aber ich habe alle 50 cm Düse und wenn das jetzt 1,5 Meter breit ist, zum Beispiel für 5 Meter Länge, dann schalten tatsächlich nur diese 3 Düsen ein für diese 5 Meter Länge, um das zu behandeln. Also das funktioniert tatsächlich inzwischen gut. Mit der Drohne Pflanzenschutzmittel ausbringen ist in Österreich nicht erlaubt, soweit. Ist aber, glaube ich, auch nicht zielführend.
Franz, für einen kleinen Betrieb im Nebenerwerb, von dem es in Österreich ja viele gibt, ist das aber eher schwierig, oder?
Der schafft es noch nicht, genau. Ja, also ich habe mich von dem ganzen Thema jetzt nicht distanziert wieder ein bisschen, aber zumindest verfolge ich es nicht mehr ganz so intensiv wie noch vor ein paar Jahren. Aber grundsätzlich habe ich die Grenze für mich selber gelegt, ungefähr bei 100 Hektar, wo das dann wirtschaftlich wird. Das Problem ist, dass der Rattenschwanz recht groß ist. Also zuerst brauchst du einen Traktor, der selbst mit RTK ausgestattet ist. Da sind wir bei einem Aufpreis von 20.000 Euro in etwa. Dann brauchst du eine Isobus-Steuerung, um das überhaupt der Spritze zu vermitteln können, dass die zwar miteinander kommunizieren können. Die Spritze muss das können und die Spritze braucht eben auch die Technik, dass sie nicht vollflächig auf die ganze Breite appliziert, sondern halt jede Düse einzeln gesteuert ist. Das heißt, da ist schon durchaus Geld in Bewegung. Ja. Also sowas wäre in kleinen Betrieben nur mit Dienstleistern möglich, sonst geht es an sich nicht.
Und ist das Ganze bei dir wirtschaftlich? Rechnet sich das? Weil so viel werden die Pflanzenschutzmittel ja nicht kosten, die man sich dadurch einspart.
Nein, das tatsächlich ist so, dass sich das für dieses eine Ding alleine nicht ausgeht. Ja, ich wollte das halt einfach haben. Also ich bin dann schon so, dass ich sage, jedes Einsparungspotenzial, das ich mitnehmen kann, will ich auch tatsächlich haben. Wobei, wenn man dann flächig spritzt und diese Einzeldüsensache schaltet, dann sind wir bei 5%, das rechnet sie nie. Bei so Spezialanwendungen eben, wo dann eine Karte dahinter steht, die tatsächlich gezielt eben nur mehr diese kleinen Flächen bekämpft, da reden wir dann schon von 80, 90% zum Teil. Also da ist dann der Unterschied von vorher langsam drüberfahren und Handy schalten, wo man glaubt und nie richtig treffen in Wirklichkeit, zu einer hohen Genauigkeit und hohen Einsparungspotenzial. Aber rechnen tatsächlich wird es erst sehr spät, solche Dinge.
Manche Betriebe bringen Saatgut in unterschiedlicher Menge aus. Dort, wo es gute Böden gibt, kommt mehr Saatgut. Wo sie weniger fruchtbar sind, kommt weniger hinein. Das hat bei einigen Betrieben die Erträge sehr stark erhöht, was super ist. Man kann dann auf derselben Fläche ohne höhere Umwelteffekte mehr erwirtschaften und spart so Fläche anderswo ein. Macht ihr das auch?
Ja, das machen wir auch. Meine Basis des Denkens ist aber immer der Boden eigentlich. Also zuerst schaue ich mal, dass der Boden so fit ist, dass es überall klappt. Jetzt ist natürlich, wir haben ein extremes Trockengebiet hier. Wir haben 400 mm Niederschlag im Jahr. Und dann ist es so, auf sandigen Böden, der kann Wasser natürlich schlecht halten. Da sehe ich weniger als wir auf etwas schwereren Böden, die ein besseres Wasserhaltevermögen haben. Und das muss aber wieder jeder Betrieb für sich selbst entscheiden, ob das Sinn macht oder nicht. Wir haben sehr heterogene Böden. Das heißt, innerhalb des Feldes wechselt sehr oft einfach die Bodenart, obwohl wir kleine Flächen haben, aber das ist in Österreich eigentlich recht weit verbreitet. Und dann ist schon so, dass wir da, wo der Boden jetzt gut, also schwerer ist, besseres Wasserhaltevermögen hat, dass wir dort also 8, 9 Körner sehen am Quadratmeter. Und da, wo er schlechter ist, sandiger Boden ist, da sehen wir nur 6 Körner. Wirkt sich im Ertrag bei Silomais, also wo die ganze Pflanze geerntet wird, für die Fütterung nicht sehr stark aus. Wo man es sehr stark merkt, ist beim Kolben, also in der Energiedichte oder wenn man so als Körnermais erntet. Weil dann nämlich, wenn dann auch 8 oder 9 Pflanzen stehen, wo Sand ist und man hat ein sehr trockenes Jahr, dann schaut die Pflanze zwar gleich hoch aus, hat aber keinen Kolben oben. Das heißt, der Kornertrag ist gleich null dann in diese Zonen, während man dann nur 6 Pflanzen stehen hat, aber tatsächlich jeder einen Kolben. Also dann ist es durchaus ein Mehrwert. Macht Sinn. Machen aber noch nicht sehr viele in Österreich. Also das ist wirklich noch eine Nische.
Und Franz, wenn du so technologieaffin bist und ein Fan vom Boden, dann nimmst du im Betrieb sicher auch regelmäßig Bodenproben.
Natürlich, also das ist die Basis eigentlich des Denkens, den Boden besser zu machen oder zumindest gleich gut zu behalten. Da ist auch so, dass ich diese Zonen, wie ich es jetzt beschrieben habe, extra beprobt. Das heißt, da wo sandig ist, wird anders, also wird extra beprobt und da wo die Böden schwerer sind, wird extra beprobt, weil eine Mischprobe eigentlich eine Nullaussage für beide Teile der Fläche ist, wenn ich jetzt diese als 2 Zonen hernehme. Da gibt es ja Möglichkeiten auch mit Überfahren, mit Geräten und RTK vermessen und so weiter. Das mache ich aber nicht, weil ich ganz gern selbst über die Fläche gehe. Aber ich habe dann schon mein Handy mit und weiß, in welcher dieser beiden Zonen bin ich. Und bei mir geht es aber noch ganz normal in ein Labor, um möglichst viele Parameter zu bekommen. Es gibt da jetzt auch, vielleicht wettest du auf das hinaus, den digitalen Spaten, der da direkt am Feld dann anzeigt, da machst du einen Einstich und man sieht halt einige Parameter, nicht sehr viele, aber einige, das halt mit Elektronik gemessen wird. Ja, der muss ständig neu kalibriert werden. Da ist eine Riesenfehlerquelle, glaube ich, drinnen schon allein beim Landwirt, der das immer wieder kalibrieren muss und genau kalibrieren muss. Und die Werte sind, glaube ich, auch nicht ganz so, wie es sein sollten. Also, aber die Richtung stimmt. Also da wird es hingehen irgendwann, dass man dann Spaten herumrennt und da liefern gleich Live-Werte. Also ich hätte es ganz gerne in der Pflanzenernährung, dass ich zum Beispiel im April, Mai, wenn grüne Pflanzen am Feld stehen, man sieht relativ spät optisch auch Mangelerscheinungen, Bormangel, Schwefelmangel, Kupfermangel, was auch immer, kann man erkennen, aber ich hätte gerne eine App, die das frühzeitig erkennt. Aber da gibt es noch nichts, aber da ist ganz viel in der Entwicklung und das wird auch kommen. Da erwarte ich mir viel Unterstützung in Zukunft, aber das ist noch am Weg.
Und wann bringst du dann das Totalherbizid aus?
Entweder unmittelbar vor der Saat oder unmittelbar nach der Saat. Entweder oder. Also rechtlich darf ich es bis 5 Tage nach der Saat, aber das entscheidet dann situativ, was besser ist. Die sind dann auch, das kommt auch, also total Herbizid ist nicht total Herbizid, obwohl es meistens das gleiche Mittel ist. Aber in meinem Fall bereite ich das so auf, dass das langsam wirkt, aber sicher wirkt. Und damit ist meistens so, dass die einen Pflanzen, also die, die ich behandelt habe, sterben im Laufe der nächsten 3 bis 4 Wochen erst ab. Langsam, und in der Zeit wächst eigentlich die Hauptkultur schon durch. Also braucht man ein bisschen Geduld und auch gute Nerven manchmal. Und es gäbe auch Möglichkeiten, dass man das so anmischt mit Sulfaten als Zusatzstoff, wo man immer vor 3, 4 Tagen eine massive Wirkung sieht. Das sind dann so Felder, die wirklich von jetzt auf gleich gelb werden. Das will ich aber gar nicht, weil ich möchte, dass die noch langsam Photosyntheseleistung abbauen, während andere dann kommen. Aber ich brauche es nicht immer. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, wo man auch ohne dem durchkommt. Der Boden hat maximalen Bodenschutz eigentlich, weil er immer noch für diese absterbenden Pflanzen abgedeckt ist. Das heißt, wenn dann ein starkes Niederschlagsereignis kommt, bei uns ist es oft so ein Monat kein Regen, dann schüttet es aber gleich wieder 30 Millimeter. Und wenn der Boden 3, 4 Mal bearbeitet ist, dann ist das oberflächlicher pulverig, sehr lockerer Boden. Und wenn da direkt der Regentropfen draufprallt, dann hast du in kürzester Zeit eigentlich eine Verschlemmung und dann auch eine hohe Erosionsgefahr. Und das ist dadurch eigentlich komplett herausgenommen, genauso die Winderosion. Also bei mir staubt es de facto nie, der Traktor ist nie staubig durch das. Und immer wenn ein Traktor staubig ist, dann hat man Winderosion. Das wird grob unterschätzt, aber da fliegen eigentlich Tonpartikel durch die Gegend und die hätte ich gerne weiterhin auf meinem Feld, wenn es geht. Also Wind- und Wassererosion ist damit gar kein Thema eigentlich mehr. Auch vor Sonnenlicht schützt es natürlich. Also im Sommer, wenn jetzt ein Maisbestand in Reihen gesät ist, ist dazwischen relativ viel Luft. Wenn da die Sonne voll drauf knallt, dann kriegt der Boden auch 40, 50 Grad. Und bei diesen Temperaturen sterben nützliche Pilze und Bakterien, die wir im Boden haben, ab. Die überleben das einfach nicht. Das sind für 20 Grad in etwa, 10 bis 20 Grad arbeiten die gut, bis 25 okay, bei 30 schlafen sie ein, aber bei 40 sind sie tatsächlich tot. Und das passiert da nicht, weil das wie eine Art Sonnencreme ist. Die Sonne kommt ja gar nicht direkt auf den Boden, kann gar nicht auftreten eigentlich. Ne?
Und wie sieht's bei euch mit Flächen für die Biodiversität aus?
Seit ich Betriebsführer bin, erweitere ich das laufend. Wir haben jetzt 8% unserer Fläche, die wir bewirtschaften, tatsächlich als Biodiversitätsflächen. Das heißt, da werden bei uns heimische Pflanzen gesät, das in Streifen auf die Felder ist. Also wenn ein großes Feld ist, dann ist auf einer Seite oder in der Mitte ein durchgängiger Streifen mit 3 Meter, 4 Meter Breite, wo 30, 40 verschiedene Pflanzen angebaut sind, die bei uns auch heimisch sind. Momentan sind das tatsächlich nur Pflanzen. Ich hätte da gerne auch Hecken oder Sträucher oder Bäume. Das ist aber momentan rechtlich gar nicht so einfach, weil es den Ackerstatus verlieren würde in dem Falle und dann wird es zu Wald. Und das will ich halt dann auch nicht. Also das hält mich davon ab, momentan noch mehr Sträucher zu setzen. Naja, da geht es gar nicht um die Förderung. Zum Beispiel bei Pachtflächen steht in die Pachtverträge auch drinnen, dass die Nutzart nicht geändert werden darf. Das muss ein Acker bleiben. Und auch selbst, wenn einmal was ein Wald ist, ein Wald wieder zu einem Acker machen, ist de facto, also ist sehr, sehr schwierig. Sagen wir nicht unmöglich, aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das schützt unsere Wälder auf der einen Seite. Nur, es wird halt etwas sehr schnell Wald. Und ja, da ist ja Gesetzesänderung in Arbeit. Die haben mir über den Verein Bodenleben in Bewegung gebracht. Das wird hoffentlich was, dass eben dann, wenn das wirklich in der Fläche integriert ist, dass das eben nicht Wald wird, dann wird das ein bisschen mehr in die Breite kommen. Aber das hat natürlich den Nutzen auch für Vögel, für Niederwild, Hasen, Rebhühner und so weiter, dass wir Rückzugsräume haben. Und aber auch, wenn da blühende Pflanzen sind, die zu anderen Zeiten blühen, als wir die Pflanzen, jetzt Raps zum Beispiel am Acker, dass eben Insekten dort einen Rückzugsraum haben. Und ich halte es für sehr wichtig, dass wir da ein Netzwerk spinnen, ganz einfach über die Fläche, damit die auch von A nach B kommen. Weil wenn dann, weiß ich nicht, 100 Hektar sind, wo sie nirgends einen Rückzugsraum haben, dann wird das einfach ein toter Raum. Und das sieht man ja auch sehr oft. Und das versuche ich eben auf dieser Art zu verhindern, beziehungsweise halt da, wo ich Flächen habe, ein Netzwerk zu schaffen, so gut es möglich ist. Gibt dann zum Beispiel auch so, dass man so kleine, wie soll ich das sagen, Beetlebanks nennt man das, also so kleine Haufen praktisch auf mit einem Pflug, mit einem Einschabpflug aufhäuft und die dann besät, weil da sind irrsinnig viele Käfer dann drinnen zum Beispiel, die sich eben in so Städten wohlfühlen, wenn man Städten sieht. Du weißt gar keinen Fachbegriff für Städten, aber die fühlen sich dann halt sehr wohl. Und je mehr ich so Nützlingsförderung betreibe, desto weniger brauche ich letztendlich dann in die Ackerkulturen halt auch Schädlingsbekämpfung machen, weil dann ein Gleichgewicht herrscht.
Was da ja unter anderem wirtschaftlich dafür spricht für diese Flächen, ist, dass man auch Nützlinge fördert, die dann Schädlinge fressen oder gar nicht zulassen. Ist das bei euch wirtschaftlich? Wäre es wirtschaftlicher, wenn du das nicht machst und ganz normal anbaust auf diesen Flächen?
Ich sehe das als System. In meinem System glaube ich, dass es mir für die Kulturpflanzen den Nutzen bringt, den es mir kostet, was ich Fläche verliere. In einem intensivst geführten Ackerbausystem nach klassischen konventionellen Standards mit Insektiziden und Fungiziden und so weiter und so fort verliere ich. Also würde ich so denken, dann würde ich verlieren. Es ist aber so, dass wir jetzt Herbizide, jetzt erst gesagt, setze ich durchaus ein, auch gerne, weil ich glaube, dass das oft der geringere Schaden für den Boden ist oder für die. Es kommt halt sehr stark darauf an, was für ein Mittel das ist, aber es gibt ganz viele, wo ich wirklich das Herbizid am Bodenbearbeitungsgerät vorziehe, weil ich damit eben weniger den Boden störe, aus allem, was ich weiß. Bei Insektiziden und Fungiziden sehe ich das aber anders, die sind immer ein großer, großer Schaden. Also Fungizide, die wie so ein Pilz wachsen im Boden, den ich gerne hätte, ein Mykorrhizapilz, wenn ich oben ein Fungizid drauf. Ja, und genauso ist es bei Insektiziden. Ich kann nicht ein Insektizid gegen, weiß ich nicht, einen Erdfloh zum Beispiel einsetzen und glauben, dass ich damit nicht auch mindestens einen Nützling treffe. Ne? Also man redet da immer nur vor die Bienen, aber es gibt natürlich viele andere Nützlinge auch. Und so wie ich mein System jetzt fahre mit Pflanzenernährung, die gesund sind, das ist nämlich die Basis, meiner Meinung nach wird ja nur eine kranke Pflanze dann auch vor Schädlingen befallen. Weil eine gesunde Pflanze ist viel Aufwand, dann funktioniert das eben auch, dass ich die Nützlinge schütze. Ich brauche es letztendlich nicht mehr. Also ich bin inzwischen an einem Punkt, wo ich sage, Fungizide und Insektizide brauche ich nicht mehr, um höchste Erträge in unserem Gebiet zu erreichen. Und das ist aber ein System. Da gehören eben diese Biodiversitätsflächen auch dazu. Die sind ein Teil von einem gesamten Konzept.
So, Franz Winkelhofer ist ein super spannender Landwirt. Ich habe das Gespräch mit ihm sehr angenehm und lehrreich empfunden. Er arbeitet bodenschonend, ein gesunder, fruchtbarer Boden, der immer bedeckt ist. Er nannte das eine Sonnencreme für den Boden, ist die Basis seines Gesamtkonzeptes, zu dem auch Flächen für die Biodiversität gehören, die da reinspielen und gleichzeitig positive Effekte für den Betrieb haben. Wie ja auch ein schonender Umgang mit dem Boden für die Biodiversität gut ist. Gleichzeitig werden Bodenproben genommen, an manchen Stellen wird dann mehr gesät und das erhöht die Erträge, ohne dass man damit irgendjemandem wehtut. Mit Drohnen wird eine Kartierung gemacht der Felder, mit der man dann ganz gezielt etwa spritzen kann, zum Beispiel bei den Disteln, ohne dass man jetzt überall und flächendeckend diese spezifischen Pflanzenschutzmittel ausbringen muss. Für kleinere Betriebe ist das eher schwierig, auch wenn es zum Beispiel vom Maschinenring in Österreich einen Service gibt, dass man sich diese Dinge auch alle ausborgen kann. Ich fand das heute richtig spannend, wie zwei moderne Landwirte gezeigt haben, wie man Landwirtschaft mit hohen Erträgen so gestaltet, dass das möglichst umweltschonend passiert. Moderne Technik hilft da jetzt schon sehr und kann in der Zukunft noch viel mehr unterstützen dabei. Das gehört nämlich auch zur Wahrheit dazu, dass wir ertragreiche und damit flächensparende Landwirtschaft brauchen für eine nachhaltige Welt, genauso wie sanftere, extensive Landwirtschaft, zum Beispiel mit Weidehaltung, Ziegen, Rindern, Schafen, so wie wir das in der letzten Folge besprochen haben. In der nächsten Folge geht es dann darum, wie und ob die Landwirtschaft je klimaneutral werden kann. Es wird wieder sehr spannend. An dieser Stelle noch Danke an Richard, Marlies, Philippe, Susanne, Petra, Viktoria und Jasmin. Sie sind jetzt auch Freunde der Sonne und unterstützen Sonne und Stahl finanziell. Vielen herzlichen Dank. Wir suchen ja 50 Freunde der Sonne bis zum Ende der zweiten Staffel und wir sind da ein wenig hinten nach. Wir stehen bei 32 von 50. Also wenn ihr das Projekt gut findet, dann tragt bitte einen Teil zur Finanzierung bei auf sonneundstahl.at/Freunde. Danke und bis zum nächsten Mal, euer Andreas.